Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein heutiger Gast ist Ansgar Fischer. Hallo.
Grüß Gott.
Ja, Ansgar Fischer ist vielen sicherlich noch ein Begriff als langjähriger Restaurantleiter von der Schwarzwaldstube, dem Drei-Steine-Restaurant in der Traube Thonbach. Und nach einigen Zwischenstationen in anderen Betrieben außerhalb des Thonbachtals ist er inzwischen wieder hier und jetzt für das Restaurant Schatzhauser zuständig, das ja ein bisschen sich der regionalen Küche und noch ein bisschen plus, sage ich mal, Regionalküche plus verschrieben hat und seit neuestem Jahr mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet ist. Herr Fischer, wir können mit Ihnen über viele Jahre und man muss sagen ja Jahrzehnte im Service sprechen und ich bin mal gespannt, wie so Ihre, was Sie so zu erzählen haben. Aber zuerst wollte ich Sie fragen, im Gegensatz zu der Zeit, wo Sie in der Schwarzwaldstube Restaurantleiter waren, wo Sie ja das Restaurant praktisch geöffnet hat, wenn das ganze Team da ist, mehr oder minder Krankheitsfälle natürlich mal immer ausgenommen, aber Sie als Restaurantleiter in jedem Service da sind, ist es ja jetzt im Schatzhauser so. Das Restaurant hat ja mehr als 5 Tage die Woche geöffnet, 6,5, wenn ich es richtig sehe, ne?
Ja.
Im Grunde, Sie können gar nicht jeden Tag, jeden Mittag, jeden Abend da sein, weil Ihre Arbeitswoche ja hoffentlich auch nur aus 5 Tagen besteht.
Die besteht zum Glück für alle Beteiligten.
So. Was? Genau. Was bedeutet das für Sie als jemand, der da jetzt für den Service verantwortlich ist, im Unterschied zu dem, wie ich es gerade sagte, Schwarzwaldstube, wo Sie ja immer da sind, wenn das Restaurant auch geöffnet hat?
Man muss loslassen können. Also ich musste das tatsächlich intensiv lernen, das loszulassen. Ich bin an sich ein Kontrollfreak. Mhm. Habe ich allerdings erst gemerkt, als ich dann tatsächlich mal in der Schwarzwaldstube einige Jahre war. Ich habe immer darauf gestanden, als Erster bei der Arbeit zu sein und als Letzter zu gehen. Nicht wegen der Arbeitsstunden. Wenn das innerhalb von 3 Stunden machbar gewesen wäre, hätte ich das auch innerhalb von 3 Stunden gemacht, aber es waren halt meistens mehr. Da ging es mir einfach nur darum, das Restaurant sah halt, wenn ich das aufgeschlossen habe, so aus, wie ich es wollte. Und wenn ich nachts das Lokal verlassen habe, sah es auch so aus, wie ich das wollte. Also ich bin ein Kontrollfreak, ja.
Und was sind die positiven Seiten davon, was sind die negativen?
Ach, die positiven Seiten sind im täglichen Ablauf ganz klar die kurzen Informationswege. Mhm. Das heißt, es gibt tatsächlich einfach nur diesen einen Ansprechpartner für dieses Restaurant.
Ich meine jetzt davon, ein Kontrollfreak zu sein.
Da gibt es eigentlich ganz ehrlich, da gibt es nichts Positives dran, außer dass man andere damit ärgern kann.
Ja,
aber das ist schon mal nicht schlecht.
Ja.
Kontrollfreak zu sein ist tatsächlich nichts Positives, weil man schränkt sich ja selbst auch ein.
Ja,
also,
ja.
Das war auch mit ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, dass ich aus der Schwarzwaldstube raus möchte. Das lag nicht am Restaurant, das lag nicht an den Menschen, die als Gäste kamen oder den Menschen, mit denen ich als Mitarbeiter zu tun hatte, sondern das lag einfach daran, dass ich aus diesen täglichen Zwangshandlungen raus musste und nach damals 13 Jahren war das halt so.
Und, aber Sie haben gesagt, Sie haben gelernt, loszulassen, zu delegieren. Wahrscheinlich, wie haben Sie das gelernt? Kam das, weil es anders nicht mehr ging, aus Zwang heraus? Wie kann man das sagen?
Ich habe mir, also natürlich, die Situation, wenn man ein Restaurant 7 Tage offen hat, ist eine andere.
Da geht es ja gar nicht anders.
Ja, und trotzdem wäre man schlecht beraten zu sagen, an den beiden Tagen, in denen man nicht da ist, da ist einem alles egal, was da passiert. Mhm. Das heißt, man muss natürlich, wie in jedem anderen Beruf auch, Dinge im Auge behalten, die passieren können, um rechtzeitig gegenzusteuern, um einfach Informationen schon mal 1 oder 2 Tage im Vorfeld abzugeben. Aber ich habe es an sich gelernt, indem mir einfach andere Kollegen das gezeigt haben. Also ich habe in der Zeit vor meiner Zeit in der Traube und auch in der Zeit danach, nachdem ich aus der Schwarzwaldstube raus war, habe ich zum Glück mit vielen Leuten zu tun gehabt, die intensiv im Service drin sind, auch Jahrzehnte zum Teil drin waren und die mir gezeigt haben, dass es nicht so ist, dass jeder Mitarbeiter immer einen Restaurantleiter oder Oberkellner oder eine Führungsperson im Hintergrund stehen haben muss, jeden Tag zu jeder Minute, damit die Sache läuft, sondern die Menschen sind tatsächlich imstande, eigenverantwortlich zu arbeiten. War für mich eine ganz neue Erkenntnis.
Jetzt lacht man drüber, aber
ja,
im Moment.
Ja, war echt, also wie gesagt, das ist, ich stand mir da mit meinem Kontrollfreak-Dasein schon arg im Weg. Und es war für mich also zu mir kamen in den Stationen, die ich danach hatte, immer wieder die Mitarbeiter und haben gesagt, Fischer, glaub's uns, wir wissen, was wir machen und wenn es schief geht, dann halten wir den Kopf hin. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber wenn es schief geht, muss ja ich den Kopf hinhalten. Aber ganz ehrlich, habe ich dann wirklich zum Glück gelernt, man muss den Leuten vertrauen. Und es geht bei all dem ja nicht um Leben und Tod.
Naja.
Es geht ja um Essen und Trinken.
Also genau, aber das ist natürlich wahrscheinlich ein Problem, sag ich mal, der Sternengastronomie. Ein bisschen Kontrollfreak muss man irgendwo sein, weil sonst der Erfolg wahrscheinlich nicht kommt. Andererseits, zu viel ist natürlich sehr schwierig.
Ja, das Thema sind halt immer die Standards.
Ja.
Ein Küchenchef möchte im Idealfall, dass sein Gericht nach Möglichkeit immer gleich annonciert wird. Da geht es ihm weniger darum, dass dann vielleicht keine Eigendynamik in dem Gespräch am Gast aufkommt, sondern ihm ist halt wichtig, dass die Zutaten genannt werden. Jetzt mal plump dargestellt. Wenn ich eine wechselnde Servicemannschaft habe, dann kann ich davon ausgehen, dass das einfach so nicht stattfindet.
Ja.
In einem Restaurant, wie es die Sterne-Restaurants in Deutschland zumindest meistens haben, dass man einfach geschlossene Tage hat und während der Servicezeiten alle Mitglieder da sind, habe ich den Vorteil, dass ich man kann sowas wirklich standardisieren. Man kann fast jede Aktion standardisieren. Ich habe aber für mich halt auch irgendwann gelernt, auch schon in meiner Schwarzwaldstubenzeit, dass ein reizvoller Teil des ganzen Berufes, auch für die Gäste zum Teil ausmacht, dass irgendwo doch eine Art der Anarchie herrscht.
Anarchie?
Ja, also das ein Leben im Restaurant entsteht auch dann, wenn Gäste sich auf einen bestimmten Mitarbeiter freuen. Mhm. Wenn Gäste in einer Ecke lachen, weil ein Mitarbeiter etwas gesagt hat oder einen Spaß gemacht hat oder eine Ansprache findet, auch vielleicht mal über den ganzen Abend hinweg, die diese Gäste emotional in diesem Moment bindet, unabhängig von dem, was auf dem Teller passiert und unabhängig von dem, ob die Weingläser immer voll sind.
Mhm.
In dem Moment, wo ich einfach nur möchte, dass die Mitarbeiter nur funktionieren, kriege ich das nicht.
Jetzt haben Sie mir schon so viele Brocken hingeworfen, auf die ich schon eingegangen bin, wo ich eigentlich jetzt später drauf kommen wollte, aber macht kein Problem. Ich wollte nochmal auf den Anfang zurück. Restaurant Schatzhauser, Sie können nicht jederzeit da sein, logischerweise, aber es ist ja auch dadurch, dass man nicht 6 Gänge, 8 Gänge da isst. Der Kellner ist oder die Kellnerin ist ja viel seltener am Tisch. Man ist vielleicht 3 Gänge oder so. Man hat viel weniger in Anführungsstrichen Kontakt zum Service. Trotzdem geht es ja auch da darum, eine Gastlichkeit aufzubauen und ein Serviceerlebnis zu schaffen. Wie würden Sie sagen, passiert das, wie Sie das jetzt machen? Wie machen Sie das jetzt?
Das ist hauptsächlich eine Frage der Organisation und da bin ich auch regelmäßig im konstruktiven Gespräch mit dem Herrn Stolte, mit dem Küchenchef. Dadurch, dass die Gäste tatsächlich maximal 4 Gänge, meistens nur 3 Gänge essen in einem Restaurant wie dem Restaurant Schatzhauser, das lebt davon, dass einfach Tische, wenn es gut geht, mehrmals belegt werden, haben wir eben nicht diese 4 Stunden, wie Sie es gesagt haben, die ein Sterne-Restaurant hat, wo man dann ein Vertrauen aufbauen kann oder eine Unterhaltungsaufführung dann auch abliefern kann. Wichtig ist, dass von vorneweg klar ist, dass die Stationskellner immer in der Station sind, dass ein Stationskellner im Idealfall nicht einmal ins Backoffice muss, dass man sich so organisiert, dass der Kellner wirklich beim Gast bleibt und nicht 4, 5, 6, 7, 8 Minuten eventuell nicht in der Station ist, weil er sich Getränke holen muss oder sowas. Dann kriegt man auch, wenn man das konsequent irgendwann schafft, dann kriegt man auch eine Servicebindung hin über diese 1,5, 2 Stunden maximal, weil dann der Mitarbeiter, der für die Gäste zuständig ist, auch permanent sichtbar und greifbar ist.
Mhm.
Im Idealfall.
Ja, das ist natürlich, Sie sagten gerade Organisation, da macht man sich ja als Gast nicht immer so viel, keine Vorstellung davon, wie hoch der Grad der Organisation in der Gastronomie eigentlich ist und wie wichtig das für den Erfolg ist. Ne? Das ist schon das A und O am Ende. Ne?
Ja, wobei, das muss ein Gast auch nicht interessieren. Also wen es interessiert, das ist dann immer spannend, drüber zu reden. Weil bei solchen
ich
Gelegenheiten...
Ich hoffe mal, dass die Leute, die unseren Podcast hören, das zumindest ein bisschen interessiert.
Ich bin überzeugt davon. Nee, das ist ja... Es macht halt auch Spaß. Also das war ja auch, ich zehre schon und deswegen rede ich da auch manchmal drüber, von der Zeit, die ich in der Schwarzwaldstube verbracht habe, weil wir dort natürlich auch über die Familie Finkbein und über den Harald Wohlfahrt damals viele Freiheiten hatten. Wir konnten damals sehr, sehr viele Dinge so gestalten, wie wir sie uns vorgestellt haben, auch vom Serviceablauf her. Wenn die Resonanz der Gäste im Nachhinein gut war. Und dieser Vertrauensvorschuss, den wir da hatten, davon zehre ich tatsächlich. Bei allem, was ich danach gemacht habe.
2001 sind Sie Restaurantleiter geworden, richtig?
Ja.
Ja. Das war ja eine Zeit, da war die Schwarzwaldstube ja, also das Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland neben zwei, drei anderen. So viel gab es da ja noch nicht wie heute. Aber absolut mitten, so ich würde mal sagen, fast im Zenit oder die nächsten Jahre danach sicherlich, ja, sicherlich auch noch. Aber das war so die ganz, ganz besondere Zeit, wenn man auch sieht, welche Köche, die heute alle zwei, drei Sterne haben, aus diesen Jahren gekommen sind. Welche Rolle hatte oder welche Bedeutung hatte für Sie damals diese Position, Restaurantleiter in diesem besonderen Restaurant zu werden?
Es war einzigartig. Wobei ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus der Gastronomie. Also ich habe keinen gastronomischen Hintergrund, abgesehen von meiner Ausbildung, die ich hatte. Und danach zwei, drei Berufsjahre, bevor ich dann Restaurantleiter in der Schwarzwaldstube wurde. Ich habe das... Klar, man weiß dann schon, man ist einer von drei oder vier Restaurantleitern in einem Drei-Sterne-Restaurant, ja, und ich bin da auch sehr gerne und sehr schnell eingebildet und war das auch zumindest. Aber im Endeffekt war es tägliche Arbeit und das war zu der Zeit einfach schon auch, oder das ist es jetzt mit Sicherheit immer noch, wenn die Frau Mihili dann erzählt, es ist schon ein Knochenjob. Also es geht halt, wenn man, wie gesagt, wenn man ein bisschen Wissen will, wie jeder Service abläuft, auch als Restaurantleiter, dann ist man halt von morgens um 9 oder 10 bis nachts um 2 da. Es ist Arbeit. Also einzigartig oder einer von dreien in Deutschland zu dem Zeitpunkt zu sein, ja, toll, aber es war einfach eine persönliche Herausforderung.
Die bestand wo drin? In der Menge der Arbeit?
Nö, zunächst mal in dem Überleben in so einer Position. Und dann, als dann klar war, dass ich mit Hilfe vom Stefan Gass auch und vom Harald Wohlfahrt damals und auch von Finkbeiners, die mir da sehr den Rücken freigehalten haben in der Anfangszeit, als dann klar war, dass ich in dieser Position auch bestehen kann, dann natürlich auch ganz viel arbeiten mit Routine, um parallel kreativ zu sein. Also diese Schwarzwaldstubenzeit war zu 95% eigentlich Routine im Tagesablauf. Ja. Also die Wege waren immer die gleichen, die Tischnummern haben sich nicht geändert. Also wirklich alles Routine, Menügrößen immer gleich, Zutaten irgendwann immer gleich. Das hat man ja nach 3, 4, 5 Jahren durch. Jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite in solchen Momenten die Gefahr, dass man komplett abstumpft. Für mich war es aber vor dem Hintergrund einfach gut, weil ich dann im Kopf einfach die Freiheit hatte, andere Sachen zu machen. Also auch in der Schwarzwaldstube, aber die Serviceabläufe zum Teil deswegen auch unkonventionell gestalten zu können, weil alle wussten, wie die Routinen funktionieren, dann konnten wir halt auch mal aus Routinen ausbrechen.
Das war gerade, Sie sagten auch gerade das Wort kreativ, aus Routinen ausbrechen, das ist ja jetzt was Worte, die ich sozusagen mit dem Klassischen, was man so unter Service versteht, nicht sofort in Erinnerung bringt. Wie haben Sie das dann zum Ausdruck gebracht? Was haben Sie gemacht, was kreativ war oder aus Ihrer Sicht oder was ein Ausbrechen aus einer Routine in der damaligen Zeit war?
Ach, in der damaligen Zeit war es schon ein Ausbrechen aus einer Routine, wenn man ein Gericht auf Schwäbisch annonciert hat, also im Dialekt. Und wir sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, relativ konsequent zu sagen, wenn ein Mitarbeiter, keine Ahnung, aus dem Saarland kommt und er hat Gäste aus dem Saarland und der spricht deren Zungenschlag, dann soll er das machen. Also man muss doch nicht anders sein, als man ist. Und das war, Sie haben es gesagt, es gab damals halt nicht sehr viele Restaurants in Deutschland auf diesem Level. Und wenn dann in einem der Drei-Sterne-Restaurants, die Drei-Sterne am längsten hatten, es dazu kommt, dass Mitarbeiter individuell auf die Herkunft oder von Gästen eingehen. Das war dann schon eigentlich was Besonderes. Das hat normalerweise vielleicht der Restaurantleiter in solchen Restaurants gemacht, aber nicht jeder Mitarbeiter. Und da haben wir dann bei sowas zum Beispiel konsequent gesagt, wenn jemand eine gute Ansprache an einem Tisch findet, dann soll er sich da einfach weiter drum kümmern.
Ja, also ich finde sowas extrem wichtig. Mir macht das dann große Freude, weil ich sag mal, für meine Begriffe, das Fachliche funktioniert ja eigentlich in der Regel immer. Das ist ja klar, dass Leute wissen, was zu tun ist und wie das zu tun ist. Aber in diesem Moment dann was Individuelles oder dem Gast das Gefühl zu geben, zumindest ist es was Individuelles. Das ist natürlich was die besonderen Momente für den Gast schafft, meines Erachtens.
Also wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Sie sagen, klar, fachlich funktioniert immer, aber das ist eben, also der fachliche Teil, den nehme ich jetzt mal zu den Routinen, das muss funktionieren.
Ja, genau.
Und das braucht aber ein Mitarbeiter auch als Sicherheit.
Ja,
also
hätte
ich von Anfang an in der Schwarzwaldstube ab 2001 so agiert, wie ich es vielleicht im Jahr 2009, 10 oder 11 gemacht habe. Also einfach mit dem Bewusstsein, dass wir die Dinge am Laufen haben, dann hätten wir mir im Jahr 2002 wahrscheinlich gesagt, okay, Fischer, das war's jetzt. Also wenn du die Basis nicht hast, dann brauchst du auch nicht freestylen wollen.
Ja, genau. Das ist sowieso, genau.
Und die Basis gibt aber halt auch dem normalen Kellner, und ich bin ja im Endeffekt auch nichts anderes, gibt dem normalen Kellner halt auch die Sicherheit am Gast.
Ja.
Das Schlimmste ist, wenn jemand das zunächst mal nicht versteht, ein neuer Mitarbeiter, dem man sagt, sei du selbst, und er ist am Tisch und isst sich selbst. Aber fachlich läuft es halt nicht.
Ja, ja, ja.
Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber im Endeffekt macht es auch das Salz in der Suppe aus.
Absolut, aber es ist natürlich auch wichtig, wie sagen wir, für die eigene Sicherheit, denke ich mal, so, man weiß an einem Tag, wo man vielleicht mal nicht so gut drauf ist, ich kann mich darauf verlassen, da kann ich mein Programm an dem Tag ohne Probleme abarbeiten sozusagen, und für die Gäste ist es trotzdem okay. Und man kommt gut dabei raus am Ende des Tages. Ne?
Ganz klar. Man erfindet da das Servicerad nicht neu.
Genau. Ja. Was würden Sie sagen, wenn Sie es heute beobachten und sehen und mitbekommen, wie heute der Service abläuft in der Schwarzwaldstube, in einem Drei-Sterne-Restaurant generell, und Sie vergleichen das mit Ihrer Zeit? Was sind die wesentlichen Veränderungen oder was hat sich nicht geändert?
Ganz ehrlich, ich kann das schlecht beurteilen, weil ich bin im Thema Schwarzwaldstube nicht drin.
Also ja, okay,
ich platziere da manchmal Gäste, und die Resonanz ist, wenn ich ab und zu mit Gästen rede, ist durchweg positiv, und falls es nicht wäre, würde ich es jetzt auch nicht sagen.
Nein, klar.
Logisch. Ich glaube halt einfach, es ist heutzutage schwerer, einen entspannten Service zu machen, einen lockeren Service zu machen, weil heute wird sowas vorausgesetzt. Und vor 20 Jahren wurde eigentlich genau das Gegenteil vorausgesetzt.
Und das ist eigentlich einfacher.
Ja.
Weil man,
es ist viel einfacher, weil vor 20 Jahren war es so, da haben schon viele Leute auch drauf gewartet, dass es endlich locker wird. Mhm. Und dann durften wir mit bei den Ersten sein, die das so gemacht haben.
Ja.
Heutzutage ist eben das Thema Lockerheit, Jugendlichkeit, gerade in Serviceabläufen, entspanntes sich duzen unter Servicemitarbeitern, das erwartet der Gast schon fast standardmäßig. Mhm. Das heißt, wohin soll die Richtung gehen? Also meiner Ansicht nach war es auf dem Level vor 20 Jahren einfacher, Gäste zu etwas Neuem abzuholen, wie es heute ist.
Ja. Heute manchmal, klar, ich meine, es ist ja auch dadurch, dass die Vielfalt, was Sterne-Restaurants überhaupt sind, hat ja auch küchentechnisch extrem zugenommen. Man hat im Grunde von einem Thekenrestaurant bis hin zu einem ultraklassischen Restaurant, kann heute alles ein Sterne-Restaurant sein.
Ja.
Und auch die unterschiedlichen Formen des Service, von formell bis praktisch gar kein Service, weil einfach der Koch den Teller über die Theke reicht sozusagen, ist ja alles drin. Und das war natürlich in den Zeiten nicht so. Und dadurch sind die Gäste natürlich auch viel mehr Vielfalt gewohnt.
Das ist so. Ja. Also man ist verwechselbarer heute, egal was man macht.
Ja.
Weil es, also jedes Restaurant, das neu aufmacht, wir merken das auch in den Restaurants, die jetzt in der Traube aufgemacht wurden, da wird von vorneweg Arbeitskleidung abgesprochen und überlegt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was sieht gut aus, was gibt es schon, was gab es noch nicht. Das war, ist immer blöd, wenn man von früher redet, aber das war tatsächlich früher anders. Da gab es, also ich weiß noch, als wir beschlossen haben in der Schwarzwaldstube, dass alle männlichen Mitarbeiter keine Uhr tragen und alle männlichen Mitarbeiter dasselbe Schuhmodell. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein paar Monate lang nur männliche Mitarbeiter. Da war das schon fast revolutionär, wie keine Uhr.
Mhm.
Es sieht einfach nicht gut aus, wenn man den linken Arm reckt, um irgendwas einzuschenken, und beim einen kommt eine Swatch aus Plastik hervor, beim nächsten kommt eine nachgemachte Rolex unter der Manschette vor. Solche Sachen, das war früher, da hat man sowas gemacht und konnte sich sicher sein, dass man in Deutschland zu den Ersten gehört hat, die sowas gemacht haben. Also klar, woanders hat sowas schon viel früher stattgefunden, also Paris, London, wo auch immer. Aber heute ist es ja wirklich so, es wird ja, wenn ein Restaurant eröffnet wird, wird ja immer ein Konzept da direkt veranstaltet und da gehört dann auch dazu, was weiß ich, wie die Haare getragen werden müssen, welches Parfum die Männer tragen, welches Parfum die Damen tragen, übertrieben formuliert. Das heißt, man hat eigentlich, man gestaltet es zunächst nach außen hin sehr viel freier, in Wirklichkeit ist, hat man viel mehr Zwänge als früher.
Ich merke im leisen Unterton, sind kein Fan davon. Oder nur im begrenzten Maße.
Ich bin froh, dass ich es zu einem Zeitpunkt machen durfte, wo ich andere Freiheiten hatte.
Ich habe den Punkt ein bisschen übersprungen, weil das war so interessant. Wie sind Sie überhaupt in die Position gekommen, ich sag mal, als Restaurantleiter für die Schwarzwaldstube in Frage zu kommen? Weil ich habe viel über Sie natürlich gefunden und habe auch viel gehört und so weiter und so fort. Aber das alles, was vor 2001 war, habe ich irgendwie nicht so wirklich recherchieren können.
Darf oder soll ich ehrlich sein?
Ja, bitte.
Zufall. Das war tatsächlich Zufall. Ja. Ich habe 1998 in der Schwarzwaldstube begonnen als Kommi. Und ich war damals ganz, ganz stolz, weil ich dachte, ein Drei-Sterne-Restaurant. Und ich habe dann nach wenigen Wochen damals schon erfahren, dass ich der einzige Bewerber auf diese Kommi-Position im Service war. Aber unabhängig davon, es war einfach faszinierend, wie das ablief. Und ich bin nach einem halben Jahr, hatte ich auch dann zum ersten Mal regulär die Möglichkeit, den ganzen Service lang im Restaurant mitzuarbeiten. Davor war ich im Backoffice. Und dann hatte ich einfach immer Glück. Also die Positionen, in die ich dann gekommen bin jeweils, das war dann zunächst Demi-Chef im Restaurant, dann war es Kommis-Sommelier beim Stefan Gass, dann war es Chef-Terrain im Restaurant, dann war es stellvertretender Restaurantleiter bis 2001. Genau, also 2000 bin ich dann weggegangen. Und kam einfach immer dadurch, dass die Leute, die vor mir da waren, einfach weggegangen sind. Und die Fluktuation in der Branche damals halt auch schon so war, dass wenn man mal zwei Jahre da war und alle Stammgäste konnte, dann hatte man schon einfach einen Vorsprung.
Ja.
Und dann ist, bevor man dann jemand von außerhalb holt, guckt man, okay, wer hätte eventuell das Profil, das mal eine Zeit lang zu machen. Und unglücklicherweise, die Position Restaurantleiter wurde damals halt auch nur deswegen frei, weil einer meiner richtig großen Lehrmeister, der Jean-Luc Poussin, der das sehr, sehr lange gemacht hat, wurde sehr krank. Musste dann aufhören und in der Zeit war ich dann seine Stellvertretung, auch wieder mit aller Rückendeckung, die man einfach haben kann von Finkbeiners, Wohlfahrt, Gas. Dann bin ich weggegangen, war ich ein Dreivierteljahr in Frankreich und dann kam irgendwann der Anruf, ob ich Lust hätte zurückzukommen als offizieller Restaurantleiter dann. Und da habe ich dann nicht lang gezögert. Ich meine, da war ich keine 30 Jahre und Sie haben es vorhin gesagt, es gab zu der Zeit 3 oder 4 Drei-Sterne-Restaurants. Und wenn man da dann mit unter 30 die Restaurantleitung übernehmen kann, dann unabhängig davon, ob man dem gewachsen ist oder nicht, aber das muss man machen.
Ja, das ist die Frage, weil Sie sagten nämlich gerade, genau, ich hatte nämlich den Eindruck, dass Sie am Anfang da durchaus Zweifel hatten, hatte ich so ein bisschen im Zwischenton gehört, dass das nicht...
Also ich bin auch ganz oft einfach auf die Fresse gefallen. Also es ist schon so, also da ist, die Frage ist ja immer, wenn man sowas macht wie die Restaurantleitung in so einem Restaurant, dann erwartet ja auch der Arbeitgeber, dass man das nicht nur ein Jahr macht.
Ja.
Und ich hatte jetzt allerdings gastronomisch noch nicht so viel gesehen. Ich hatte die Ausbildung gemacht, hatte 2,5 Jahre Schwarzwaldstube, hatte ein Dreivierteljahr Frankreich und wäre eigentlich gern in Frankreich geblieben.
Und dann kam die Gelegenheit.
Und dann kam die Gelegenheit. Und klar, dann ist es halt ein Abwägen. Gehe ich jetzt, bleibe ich weiter im Ausland oder komme ich zurück in eine Position, wie ich sie vermutlich nicht ein zweites Mal angeboten kriege?
Harald Wohlfahrt ist ja bekannt, der hat ja immer die Sterne gezählt von den ehemaligen Mitarbeitern. Haben Sie das auch gemacht? Wir sind ja sicherlich auch einige Restaurantleiter, Sommeliers und so weiter und so fort aktiv geworden, die Sie sozusagen ein bisschen gefördert haben.
Ich hab auch tatsächlich niemanden gefördert. Ich bin auch kein großer Kontaktepfleger oder Netzwerker. Okay. Also ich bin eigentlich gar kein Netzwerker. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der ist das par excellence zu 150%. Ich bin genau das Gegenteil.
Okay.
Ich habe mich für jeden gefreut, der in seiner, wie sage ich das jetzt? Also ich bin glücklich über jeden Mitarbeiter, der die Zeit, die ich gemeinsam mit diesem Mitarbeiter in der Schwarzwaldstube verbringen durfte, positiv in Erinnerung hat. Und sei es auch erst 15 Jahre später.
Das ist schon gesagt. Also Trotzdem, oder ich denke mal, Sie werden jetzt ja wahrscheinlich auch viel mit jungen Mitarbeitern, jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Haben Sie das so, dass Sie denen irgendwas mitgeben wollen? Haben Sie
einen missionarischen Eifer?
Ja, intrinsische Motivation, missionarischer Eifer. Möchten Sie gerne was weitergeben?
Wenn ich jetzt Nein sage, ist es natürlich schlecht.
Ja, aber wäre vielleicht ehrlich dann, wenn es so wäre.
Also schwierig. Nein, es ist an sich nicht schwierig. Klar will ich denen was weitergeben, aber ich bin aktuell jetzt auf dem Stand, dass ich jetzt nichts davon halte, meine Service-Philosophie jeden Abend oder jede Woche einmal mindestens vor den Service-Mitarbeitern auszubreiten. Auch das habe ich in der Zeit gelernt, die ich dann nicht in der Schwarzwaldstube war. Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Zeit gehabt bei Feinkostkäfer in München. Ja. Habe dort mit sehr vielen alten Mitarbeitern auch gearbeitet.
Also langjährigen Mitarbeitern?
Alten.
Und? Achso, okay.
Sowohl als auch. Also sowohl als auch. Ja. Und da habe ich halt gesehen, und davon zehre ich jetzt halt auch, dass man sehr, sehr gut und sehr würdevoll auch Servicearbeit nach dem 40., vielleicht auch nach dem 50. und auch nach dem 60. Lebensjahr machen kann, ohne dass man an der Flasche hängt oder einfach bucklig daherkommt. Und das ist eigentlich mehr mein Thema aktuell, dass ich glaube, dass, also ich bin jetzt 49 und ich hab einfach Spaß am Service. Allein die Tatsache, dass ich im Tagesgeschäft Stationen schicken darf, ab und zu, nicht so schnell wie die ganz Jungen, dafür rede ich mehr. Ich glaube, ich bin im Moment überzeugt, dass allein das hoffentlich dazu führt, dass Mitarbeiter darauf achten, was ich mache und wie ich es mache.
Ja.
Nicht, weil ich es besonders toll mache, das meine ich damit gar nicht.
Ja, ja.
Aber es führt im Idealfall dazu, dass Mitarbeiter sich bestimmte Routinen, bestimmte Formulierungen, bestimmte Vorgehensweisen abgucken können, die sich halt im Laufe von vielen Berufsjahren einspielen und die man auch als Stärke dann hat.
Ja.
Also auch wenn ich, meine Wege sind jetzt nicht die weitesten, aber ich kann mir das eher erlauben, weil ich eine andere Ansprache am Gast im Laufe der Jahre gelernt habe. Und ich glaube, dass da schon für Mitarbeiter auch ein Vorteil drin ist, wenn sie einfach dabei sind.
Ich wollte gerade sagen, das meiste Lernen lernt man ja auch durch Zugucken letztendlich.
Ja.
Von Leuten, die man sich irgendwie zum Vorbild nimmt oder bestimmte Teilaspekte von dem, was sie macht, und sagt man, so möchte ich das, nehme ich für mich an, das passt zu mir. Das ist ja auch meistens besser, jedenfalls kann ich das aus meiner beruflichen Welt so sagen, als jemand, der einem so lehrbuchmäßig erklärt.
Im Idealfall wäre es ein Zwischending, aber im Moment tendiere ich zu sehr dazu, die Leute einfach nicht direkt bei der Hand zu nehmen oder direkt an meiner Seite zu haben, sondern mit denen als Kellner unterwegs zu sein und vernachlässige ganz klar den strengen Teil. Kommt vielleicht nächstes Jahr wieder anders.
Okay, das ist aber der Punkt, wo ich sage, bestimmte Dinge, klar, fachlich müssen funktionieren, aber die Soft Skills, sage ich jetzt mal, sowohl dem Gast gegenüber in der Ansprache, gibt es ja bestimmt Punkte, wo man sagen kann, das, ein bisschen muss man das im Blut haben und man kann es nicht lernen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ganz klar.
Ja.
Ganz klar. Also wir haben das Thema ja im Prinzip spätestens alle 4 Wochen, wenn es darum geht, wie wir unsere Auszubildenden einsetzen, die natürlich über die Verteilung auf die verschiedenen Abteilungen im Haus auch permanent wechseln. Und da wird natürlich über die einzelnen Mitarbeiter gesprochen.
Ja.
Bei wem macht es Sinn, ihn im Restaurant arbeiten zu lassen?
Ja.
Bei wem macht es eher Sinn, ihn im Backoffice-Bereich arbeiten zu lassen? Weil ganz klar ersichtlich schon war in anderen Abteilungen, dass so jemand nicht serviceaffin ist. Ich habe meine Ausbildung auch als Hotelfachmann begonnen und ich hatte die Möglichkeit dann damals nach einem Jahr noch zu sagen, dass ich lieber Restaurant machen will, weil mir klar war, dass ich am Empfang nicht glücklich werde. Und das ist einfach nicht meins und F&B auch nicht. Und Restaurant, das war immer so wunderschön unverbindlich und anarchisch. Ich bleibe dabei. Und über mich wurde mit Sicherheit auch so gesprochen, also, dass man einfach Mitarbeiter versucht, ein bisschen zu taxieren. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo ist es positiv und sinnvoll investierte Energie und wo wäre es fehlgeleitete Energie? die man aufbringt, einen Mitarbeiter zu irgendwas zu drängen, ja. Wenn man eigentlich aus Gesprächen schon weiß, dass das für die Zukunft sowieso nicht das Hauptthema dieses Mitarbeiters sein wird.
Und andersherum, wenn Sie merken, jemand, ja, dem liegt das irgendwie im Blut, der tut sich leicht damit, was sagen Sie so jemandem?
Dass er richtig ist im Beruf und dass er alles,
also bestärken.
Dass er alles an Fachwissen kriegt, was wir haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin da nicht so selbstlos, wie es zum Beispiel mein Ausbilder war. Mhm. Das war ein Überzeugungstäter 200%ig. Der hat uns als Azubis, wenn wir Bock drauf hatten, halt auch in seiner Freizeit mit zu sich nach Hause genommen. Wir haben Hummerbisken gekocht, er hat uns seinen Weinkeller aufgemacht. Ich bin von meiner Persönlichkeit her anders drauf. Ja. Ich gebe gern alles ab, was ich habe. Aber jetzt zum Beispiel nicht in dem Maße. Mhm. Aber ich muss ehrlich sein, ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin. Und ich wäre vermutlich auch nicht so entspannt da, wo ich bin, wenn der Miloš Vučelja damals als mein Ausbilder mir nicht alles von sich gegeben hätte. Und zwar deutlich mehr, als ich bereit bin, von mir zu geben.
Mhm. Aber Sie hatten das ja gerade schon erklärt, dass Sie sozusagen das, was einfach ein bisschen in der Persönlichkeit liegt, natürlich wahrscheinlich am besten durch Zugucken auch lernt und dann so ein bisschen sich selber weiterentwickeln kann. Oder jedenfalls ist das Ihr Ansatz.
Ja, wobei ich da an sich müsste ich mir dann immer wieder die Zunge abschneiden. Ja. Also ich komme vom Bauernhof und ich behaupte immer noch, ich bin deswegen kein Bauer geworden, weil mein Opa, wenn ich als kleiner Junge mit 5 Jahren immer zugeguckt habe, wie er Sensen dengelt oder irgendwas macht. Mhm. Und ich immer gesagt habe, Opa, kann ich auch mal? Dann hat mein Opa immer gesagt, nein, also er hat Schwäbisch dann gesprochen, nein, du kannst es nicht machen, du stellst dich neben mich, hältst die Hände, die Arme am Körper und guckst zu, so lernt man am meisten. Ich habe natürlich nicht gelernt, wie Landwirtschaft funktioniert. Mein Opa hat einfach keinen Bock, mir das zu erklären.
Ja.
Und ich, ganz ehrlich, ich sehe mich da regelmäßig in einer ähnlichen Situation, weil ich aktuell seit ein paar Monaten doch mehr davon ausgehe, dass die Leute lernen durch Zugucken als durch permanentes Unterweisen.
Hm.
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, ja.
Also ich hab da keinen Generalansatz. Manchmal bin ich extrem motiviert in der einen Richtung, manchmal in der anderen. Und ich wünsche mir einfach, dass am Ende meines Berufslebens ein nicht zu negatives Fazit für die Mitarbeiter.
Sie sagten gerade, es ist Ihnen wichtig oder es ist wichtig, auch in dem Beruf alt werden zu können, älter werden zu können. Wie machen Sie es oder was haben Sie sich da für sich vorgenommen, dass es funktioniert?
Also ich versuche mir den Spaß an der Arbeit zu erhalten. Deswegen bin ich auch ja recht viel tatsächlich in der sogenannten Operativen. Also ich bin eigentlich meistens im Restaurant und die Schreibtischarbeit versuche ich auf ein Minimum zu reduzieren oder zu Zeiten zu machen, zu denen kein Restaurantbetrieb stattfindet. Oder auch, wenn es geht, mit Kollegen zu teilen, die in solchen Bereichen auch eingearbeitet werden müssen. Im Endeffekt macht es einfach der Umgang mit dem Gast. Und man kann froh sein, wenn man eine Gesundheit hat, die einem das ermöglicht, weil es ist natürlich ein relativ intensiver Beruf. Man darf einfach, also wenn man naiv ist, glaube ich, im positivsten Sinne naiv, dann schafft man es, in diesem Beruf auch alt zu werden. Und ich finde es schade, dass es in Deutschland so wenig einfach alte Kellner gibt. Kellnerinnen sowieso nicht.
Ja.
Aber bei einem Servicemitarbeiter, der mit 60 Jahren noch am Tisch steht, da ist er. Das sind wenige. Und wenn das dann einer macht, dann denkt man so überspitzt, der hat vermutlich den Führerschein verloren, sonst würde er Taxi fahren. Und jetzt muss er halt kellnern. Und es gibt wirklich wenige. Aber die ich kennengelernt habe, sind fast alle richtig gut. Und die haben, es muss einem halt liegen.
Ja, klar.
Aber dazu steigen natürlich in Deutschland zumindest viel zu viele Servicemitarbeiter auch schon in ihren 20ern aus dem Beruf aus.
Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ja auch eine Tätigkeit, logischerweise in der Welt der Gastronomie, Hotellerie gibt es viele mit den Dingen, die man da an Fähigkeiten erlernt, wo man auch noch viele andere, selbst wenn man noch nicht mal die Branche verlässt, sondern in der Branche bleibt, wo man noch vieles mitmachen kann. Ne?
Natürlich.
Das ist ja auf jeden Fall klar. Das ist einen auch noch für Weiteres qualifiziert. Und dann locken noch andere Branchen, wo die Arbeitsbedingungen möglicherweise erstmal als angenehmer wahrgenommen werden oder gesehen werden. Ob sie am Ende besser sind, ist nochmal eine zweite Frage, aber
ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mittlerweile besser sind, die Arbeitsbedingungen, weil es in fast jedem Beruf werden Wochenenden gearbeitet, in fast jedem Beruf wird abends gearbeitet. Also wenn dann wir Gastronomie-Mitarbeiter manchmal so auf die Mitleidstour uns da ausdrücken, das geht schon an der Realität vorbei.
Starke Aussage. Das ist eine, aber es hat sich ja.
Ja, es ist ja so. Also, wenn man allein am Wochenende durchs Dorf fährt, jeder Supermarkt hat am Wochenende offen.
Natürlich. Klar.
Jeder, der seinen Beruf ansatzweise erfolgreich machen will, jeder, der wirtschaftlich erfolgreich sein will, egal ob ich ins Handwerk gucke oder was auch immer, es wird immer am Wochenende gearbeitet. Es wird immer zu den Zeiten gearbeitet, zu denen man als Jugendlicher dann sagt: Nee, also Wochenende brauche ich mit den Freunden. Mhm. Aber auch da ist es so. Der Freundeskreis sondiert sich halt neu.
Ja. Es ist ja generell, wenn man aktuell hört, Mitarbeitermangel, sagt man auch so, ja, Küche geht gerade noch, aber Service ist halt schlimm und schwierig und so weiter. Und das ist natürlich dann genau der Punkt, die Leute im Beruf zu halten, oben sozusagen, dass die Leute nicht aufhören und unten die bei der Stange zu halten und denen Möglichkeiten aufzuzeigen, was es zu bieten hat oder was es für sie das entscheiden oder was wäre aus Ihrer Sicht wichtig, die Freude und das Interesse an dieser Tätigkeit zu entwickeln, zu halten, das attraktiver zu machen? Haben Sie eine Idee?
Nee, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich nicht. Natürlich, im Endeffekt steht und fällt das alles mit dem Gehalt und der Freizeit.
Ja.
Aber das ist alles, sowas muss man erstmal umsetzen. Ich meine, große Häuser haben das Problem, dass eine 20-prozentige Gehaltserhöhung für alle Servicemitarbeiter natürlich ein Gehaltsgefüge komplett umkippen lässt. Kleine Häuser haben das Problem, dass sie dann einfach nicht mehr wirtschaftlich sind.
Ja.
Auch das betrifft ja nicht nur die Gastronomie.
Ja, klar.
Also es ist ja wirklich so, wenn man einen Handwerker braucht, ich habe in der Corona-Zeit habe ich die Gelegenheit genutzt, mal bei einem guten Freund von mir in der Schreinerei mitzuarbeiten. Da hängen halt Aufträge von vor einem Dreivierteljahr, die nicht abgearbeitet werden können, weil er einfach mal ein Jahr lang keinen Auszubildenden hat. Mhm. Und das ist ja, andere Bekannte haben ein Ingenieurbüro, seit 2 Jahren keine Auszubildenden. Großes Ingenieurbüro. Das geht ja durch alle Arten von Berufen, dieses Thema. Und keiner weiß aber, wo die Leute dann sind. Also es gibt ja Branchen, im Gegensatz zur Gastronomie, wird in diesen Branchen dann ja schon von einem sehr frühen Stadium der Berufszugehörigkeit mit Benefits gearbeitet. Was weiß ich, mit einem Betriebswagen, mit einem 13. Monatsgehalt. Alles, was sich ja irgendwann zum Glück auch verselbstständigt, zum Glück für die Mitarbeiter. Und trotzdem gelingt es nicht, auch in diesen Branchen eine stabile Nachfolge aufzubauen. Also ich habe kein Rezept dafür. Mhm. Klar, Geld und Freizeit, aber wo soll das enden?
Ja, klar. Und wie sehen Sie die, ich sag mal, von der, wie soll ich das sagen, die Zukunft des Service? Aber es wird auf jeden Fall gefragt werden, oder sehen Sie schon die Service-Roboter durchs Schatzhauser fahren, sage ich mal?
Nee. Wir hatten das Thema in einem anderen Zusammenhang mal. Ja. Nee, solange es motivierte Mitarbeiter gibt, und die gibt es natürlich noch.
Ja.
So lange wird das funktionieren und da muss ich ehrlich sagen, die Gäste sind ja auch dankbar dafür, wenn sie einen guten Service kriegen, auch wenn wir nicht immer imstande sind dazu. Also auch ich stehe mir oft selbst genug im Weg. Aber solange man die Resonanz von den Gästen kriegt, dass das, was man macht, wertgeschätzt wird, wenn man es richtig macht, solange wird es auch Mitarbeiter geben, die das machen, weil für viele ist es ein Elixier. Für mich ist es auch so. Also natürlich auch ich arbeite für Geld und auch ich freue mich über Freizeit mit meiner Familie, aber am zufriedensten bin ich, wenn ich abends heimkomme und mir ein paar Gäste gesagt haben, dass es eine coole Zeit war, die sie bei uns hatten. Und solange alles, was sich dahinter organisatorisch abspielt zum Thema Personal oder wie kriegt man die Gäste in großer Zahl am besten verköstigt, ist eine Kompromisslösung. Also auch wir gehen dazu über, seit wir wieder eröffnet haben, im Restaurant Schatzhauser konsequent auf bestimmte Zeiten die Gäste einzubuchen, weil wir einfach das gar nicht mehr abarbeiten könnten, wie es früher war, dass das Restaurant um 19 Uhr aufmacht und dann einfach 10 Tische gleichzeitig platziert werden. Wir haben die Mitarbeiter gar nicht. Also müssen wir andere Wege finden und müssen versuchen, das zu kommunizieren, dass die Gäste das auch nachvollziehen können. Und auch von deren Seite ist die Bereitschaft ja auch da. Das heißt, die Gastronomie wird nicht mit Schnallerfall aufhören, sondern man wird sich arrangieren und wird im Idealfall wieder auf ein Level kommen, wo man sagt, okay, wir kommen so in das nächste Jahr und in das übernächste Jahr und dann sind vielleicht wieder Mitarbeiter da und dann sind vielleicht wieder keine da, aber im Endeffekt es ist immer eine Kompromisslösung.
Und so war es wahrscheinlich auch schon immer.
So war es ja auch schon immer. Ich meine, wir haben dieselben Themen ja
auch
schon vor 20 Jahren
besprochen.
Und immer waren wir kurz vor dem Ende der Welt.
Sie sagten gerade, es ist schön, wenn die Gäste sagen, dass es eine coole Zeit war. Ich sag mal, das war auf jeden Fall die letzten 40 Minuten eine coole Zeit. Vielen Dank für die Aus- und Einblicke, möchte ich sagen. Hat eine große Freude gemacht.
Gleichfalls, auch wenn ich viel über Rückblicke gesprochen habe.
Das macht ja nichts, das lieben die Leute ja. Das merke ich jedenfalls bei den Klickzahlen.
Ich sehe meine Zukunft tatsächlich nicht hinter mir, sondern vor mir.
Das ist immer, so ist das. Das ist das Wesen der Zukunft, dass sie vor uns liegt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie mitgemacht haben.
Danke Ihnen.
Ich hoffe, dass alle genauso viel Freude beim Zuhören hatten, wie ich beim Fragen stellen. Ich empfehle natürlich noch, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge schon ganz automatisch recht bald auf das Gerät, über das man gerne Podcasts hört, sei es das Handy, das Tablet oder was ich auch immer. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören und ich bedanke mich bei Ansgar Fischer. Vielen Dank.
Danke Ihnen.